mit der Serie angefangen über unsere Werte, die wir da immer wieder mal eingeblendet haben und wo wir gesagt haben, wir wollen ein paar Gedanken zu diesen Werten weitergeben, was wir hinter diesen Werten verstehen. Und ich bin heute ein bisschen dran und Julie wird auch einen Teil haben, über das, über den Wert, den wir drin haben, dass wir eigentlich Mitmenschen oder jeder Mensch versuchen, mit höchstem Respekt anzunehmen. Mit Achtung und Respekt von jeder Lebensbiografie, von der Berufung, die Gott dem Einzelnen gegeben hat. Und wir haben das auch in den Wert, dass wir eigentlich nicht Menschen ausgrenzen wollen, die auch anders denken. Und ich möchte ganz am Anfang vielleicht auch von mir sagen, ich finde das sehr herausfordernd, die Werte. Ich will zum Teil mit Menschen pro Tag auf der Sache. Ja, da bin ich ehrlich. Also zum Teil nervt es mich und nervt mich Menschen im Geschäft und so weiter. Und ich glaube, so die Werte zu leben, das ist nicht so easy, ist nicht so einfach. Und ich meine, ich bin jetzt auch schon 30 Jahre irgendwo im christlichen Kuchen und nur über das zu reden und einfach mal zu lächeln und so fragen, wie es dir geht. Mit dem ist es noch nicht gemacht, das wissen wir alle auch. Es ist eine Herzenshaltung, es ist ein Lebensstil. Und wenn ich heute so über die Grundlagen rede, dann bin ich also mit euch auf der Reise. Und ich finde es herausfordernd, aber ich glaube, Jesus lebt uns das vor. Und die Bibel redet über das und ich denke, wir wollen das als Kirche zumindest versuchen zu leben. Im 1. Petrus 2,17 steht, achtet alle Menschen, liebt eure Geschwister im Glauben, fürchtet Gott, erweist dem König Respekt. Oder Psalm 139 steht, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Und wir natürlich als postmoderne Menschen lesen die Verse natürlich immer so, super Gott, hey. Du findest mich super, du hast super Gedanken über mir. Ja, das stimmt. Aber er hat genau die gleichen Gedanken auch bei den links und rechts von dir, oder? Und ich denke, es ist immer wieder gut, wenn wir das sehen, dass Gott der Schöpfer von jedem Mensch ist. Und Jakobus, er bringt es irgendwie noch gut auf den Punkt in dem Kapitel, wo er über die Zunge redet, über das, was wir mit unseren Worten machen. Da steht im Jakobus 3,9, mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, dann verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder von Gott geschaffen wurden. Das soll nicht so sein, es sollen nicht Segen und Fluch aus demselben Mund kommen. Super Versen, oder? Aber spätestens, wenn ich im Stau stehe, dann fluche ich wie ein Rohrspatz. Ich glaube, es sind herausfordernde Versen, es sind herausfordernde Sachen. Und Gott redet ja da nicht einfach vor ein paar ausgewählten, wirklich super, mega Menschen, die er geschaffen hat, sondern er redet von jedem Menschen. Und ich denke auch, dass wir heute also die ganze Menschenrechte und die Menschenwürde haben, das kommt stark aus dem heraus, aus dem Anfang vom Christentum. Jesus hat da eine ganz diametral andere Botschaft gebracht. Eine Wertschätzung vom Mensch, von jedem Mensch. Und ich denke, heute sind wir da schon viel aufgeklärt. Damals war es eine Zeit, wo Sklavenhandel und so weiter an der Tagesordnung war, wo die Frau nicht viel Geld hat und so weiter. Und es fällt uns ja heute noch schwer, das so zu leben. Also in den Sprüchen, ich meine, das sind vor 3000 Jahren, schreibt Salomo, wer Schwache bedrückt, verhöhnt deren Schöpfer. Doch wer dem Hilflosen hilft, ehrt den, der sie geschaffen hat. Also Gott bringt etwas hier von der Wertschätzung von jedem Mensch. Er bringt etwas hier von der Kostbarkeit von jedem Mensch. Egal, ein Mann oder Frau, egal was er für eine Herkunft hat. Und wie gesagt, ich denke, damals war es schon mega fortschrittlich gewesen. Und ich glaube, auch wir als Christen sind, glaube ich, immer wieder herausgefordert, das zu leben. Respekt von jedem Mensch. Dass jeder Mensch das Original ist von Gott. Weil was ich selber auch schon erlebt habe, und da bin ich sehr gut darin gewesen, oftmals habe ich einfach wollen, dass gewisse Menschen gleich ticken wie ich. Oder konform werden, einfach ein schönes christliches Leben haben, dass man einfach zufrieden ist mit ihnen in der Kirche. Dass man sagen kann, ja, du passt jetzt in meine Box und dann hast du meinen Respekt. Und man merkt gar nicht, mit so einem Denken schließt man viele andere Menschen aus. Nämlich die, die nicht in die Box passen. Und ich denke, das ist etwas, was Gott immer wieder möchte ansprechen. Den Menschen zu respektieren. Biografie zu respektieren. Auch andere Ansichten zu respektieren. Und ich denke, wir wissen auch die Gefahr von einer Kirche, dass man einfach Menschen wirklich konform machen und sagt, schau, so ist es und so müssen wir es machen und dann sind wir gute Christen. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass jeder Mensch seine Geschichte hat, dass jeder Mensch einzigartig geschaffen ist von Gott und dass man nicht Menschen einfach in eine Box stecken kann. Und das wollen wir als Kirche leben und das verstehen wir unter dem Wert. Und wir wollen nicht nur Menschen respektieren, die jetzt super geistlich sind zum Beispiel. Wie super geistlich kann ein Selbstverwirklichungstrieb sein. Und ich habe so überlegt in der Vorbereitung auf heute, eigentlich, und das ist vielleicht eine riskante Aussage, ich sage das in zwei Jahren nicht mehr, aber es ist ja gleich. Aber eigentlich träume ich von einer Kirche, wo man zweifeln kann und wo man glauben kann. Aber wo Zweifel auch willkommen sind. Ich denke so, manchmal ist es gut, auch wenn man seinen eigenen Glauben kann anzweifeln kann. Wenn man seinen eigenen Glauben auch hinterfragen kann. Weil wenn man sich dann nämlich der Sache zu sicher ist, kann es auch gefährlich werden, dass man einfach andere Leute überfährt. Oder? Und ich habe mir das so überlegt, eigentlich wäre es eine schöne Kirche zu haben, wo man Zweifel kann zulassen kann. Wo vielleicht andere Menschen da sind, die dann für dich glauben. Oder wo auf der anderen Seite, wenn du vielleicht zu stark glaubst, jetzt hast du es, jetzt weißt du es, wieder mal einen Zweifel von einem anderen kannst hören, der dich vielleicht auch aus deiner Komfortzone holt. Das Leben ist vielfältig, das Leben ist komplex. Und dann nach meinem Theologiestudium habe ich noch lange nicht jede Antwort auf jede Lebensfrage. Gesundheit. Und wir träumen von dem, dass man seine Zweifel einbringen kann. Dass man auch seinen Glauben einbringen kann. Und dass dort, wo vielleicht jemand droht, ins Bodenlose zu fallen, dass man sagen kann, hey, komm, wir beten zusammen. Ich bete für dich und nicht magst beten. Ich glaube für dich. Das heisst, Spannungen auszuhalten. Das heisst, Sachen auszuhalten, wenn man vielleicht nicht, wenn man Menschen begegnet, die vielleicht nicht gleich sind wie du, die vielleicht eine ganz andere Ansicht haben als du. Und was ich bei Jesus schon mega spannend finde, er schafft es schon ganz gut, die Menschen abzuholen dort, wo sie sind. Und den Einzelnen zu sehen. Und dem Einzelnen Wert zu geben. Also bei ihm siehst du selten, oder siehst du nie in der Evangelie, dass er einfach mal eine riesen Evangelisation macht und alle nach Führer ruft und dann für die Leute betet und sie dann wieder nach Hause können. Sondern Jesus nimmt immer wieder einzelne Menschen raus und begegnet ihnen. Die Wertschätzung, die er hat für den Einzelnen, das kommt ganz krass raus. Und ich möchte eine Geschichte lesen, die das ein bisschen zum Ausdruck bringt. Das geht da um die Heilung vom Leprakranken oder vom Aussätzigen. In Matthäus 4, Vers 1 steht, als er vom Berg herabging, folgte ihm eine große Menschenmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will es tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm, siehe, Sag niemandem, dass ich dich geheilt habe und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, zum Zeugnis für ihn. Und das ist auch wieder so eine Geschichte, wo Jesus den Einzelnen sieht. Und er um einen Leprakranken, um einen Aussätzigen, wo er ihn berührt. Und die Geschichte, wir lesen mal in 4 Vers, oder? Aber die Geschichte hat so viel drin. Wir können das vielleicht heute gar nicht mehr so gut nachvollziehen. Aber da sind so viele Sachen drin. Von einem Leprakranken, der ausgestoßen war von der Gesellschaft, der nicht mehr mal hat dürfen, oder ich sage jetzt mal, ein bisschen übersetzt, an der kirchlichen Gemeinschaft teilnehmen. Der war nicht mehr in der Synagoge erlaubt gewesen. Er war ausgestoßen, hat seine Familie alles verloren. Die Leute haben gerufen, unrein, unrein. Keine Berührung mehr. Das sind ganz viele Sachen, ganz viele Nöte in diesem Leben. Und darum habe ich gedacht, es wäre eigentlich mal schön, mal aus der Perspektive von dem Leprakranken zu hören, wie er sich so könnte gefühlt haben. Und Julie wird eine Geschichte vorlesen aus der Optik von dem Leprakranken. Das ist eine Geschichte von Max Lucado, die ich so gut gefunden habe, die das so gut auf den Punkt bringt.
Also ihr dürft euch zurücklehnen, es ist eine längere Geschichte, ihr könnt auch die Augen zumachen, dass ihr euch wirklich hineinversetzen könnt in den Leprakranken. 5 Jahre lang hat mich niemand mehr berührt. Niemand. Nicht eine Person. Nicht meine Frau, nicht mein Kind, nicht meine Freunde. Niemand hat mich berührt. Sie sahen mich, sie sprachen mit mir. Ich spürte Liebe in ihren Stimmen. Ich sah Besorgnis in ihren Augen. Aber ich spürte nicht ihre Berührungen. Es gab keine Berührungen. Nicht einmal. Niemand berührte mich. Was für die meisten ganz normal ist, danach habe ich mich gesehnt. Hände schütteln, Umarmungen. Das Antippen meiner Schulter, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Einen Kuss auf meine Lippen, um mein Herz zu erobern. Solche Momente wurden meiner Welt genommen. Niemand hat mich berührt. Niemand stieß mich an. Was hätte ich dafür gegeben, angerempelt zu werden, mich in einer Menschenmenge wiederzufinden, wo meine Schulter gegen die eines anderen gestoßen wäre? Aber seit 5 Jahren ist das nicht mehr passiert. Wie auch. Die Straßen waren mir nicht erlaubt. Selbst die Rabbiner hielten Abstand von mir. Die Synagoge war mir verboten. Nicht einmal in meinem Haus war ich mehr willkommen. Ich war unberührbar. Ich war ein Leprakranker. Und niemand hat mich berührt bis heute. An einem Jahr, während der Erntezeit, wurde mein Griff an der Sense schwach. Die Spitze meiner Finger wurden gefühllos. Erst ein Finger, dann ein anderer. Während kurzer Zeit konnte ich das Werkzeug zwar noch greifen, aber kaum mehr fühlen. Am Ende der Saison konnte ich überhaupt nichts mehr fühlen. Ich sagte meiner Frau nichts davon, aber ich wusste, dass sie einen Verdacht hatte. An einem Nachmittag tauchte ich meine Hände in ein Wasserbecken, um mich zu waschen. Das Wasser färbte sich rot. Mein Finger blutete, blutete stark. Ich wusste nicht einmal, dass ich verletzt war. Wie hatte ich mich nur geschnitten? An einem Messer? An einer scharfen Kante? So musste es wohl geschehen sein, aber ich spürte nichts. Es ist auch an deinen Kleidern, sagte meine Frau sanft. Sie stand hinter mir. Bevor ich sie ansah, blickte ich auf die dunkelroten Flecken auf meinem Gewand. Für die längste Zeit stand ich über dem Becken und starrte auf meine Hand. Irgendwie wusste ich, dass sich mein Leben für immer verändern würde. Soll ich mit dir zum Priester gehen? Fragte sie. Nein, seufzte ich, ich werde alleine gehen. Ich wandte mich um und blickte in ihre feuchten Augen. Neben ihr stand unsere 3-jährige Tochter. Ich kniete mich zu ihr, blickte in die Augen und streichelte ihre Wange, ohne ein Wort zu sagen. Was hätte ich auch sagen sollen? Ich stand auf und schaute wieder meine Frau an. Sie berührte meine Schulter und mit meiner gesunden Hand berührte ich die ihre. Es war unsere letzte Berührung. 5 Jahre sind nun vergangen und niemand hat mich seither mehr berührt, bis heute. Der Priester hat mich nicht berührt. Er schaute meine Hand an, die jetzt in einem Lumpen gehüllt ist. Er schaute mein Gesicht an, das sorgenvoll verfinstert war. Ich habe ihm nie Vorwürfe gemacht für das, was er sagte. Er tat nur, wozu er verpflichtet war. Er bedeckte seinen Mund und steckte seine Handfläche nach vorne. Du bist unrein, sagte er mir. Mit einer Äußerung verlor ich meine Familie, meinen Hof, meine Zukunft, meine Freunde. Meine Frau traf mich am Stadttor mit einem Sack voll Kleidern und Brot und ein paar Münzen. Sie sprach nicht. Jetzt hatten sich auch Freunde versammelt. Was ich in ihren Augen sah, war eine Vorbote dessen, was ich in allen Augen seither gesehen habe. Ängstliches Mitleid. Als ich nach draußen trat, machten sie einen Schritt zurück. Ihr Entsetzen vor meiner Krankheit war größer als ihre Sorge um mein Herz. Und so taten sie, wie jeder andere, der mir begegnet ist, einen Schritt zurück. Oh, wie ich die abstieß, die mich sahen. 5 Jahre Lepra ließen meine Hände verstümmeln. Spitzen meiner Finger fehlten, wie auch Teile meines Ohres und meiner Nase. Bei meinem Anblick griffen Väter nach ihren Kindern. Mütter bedeckten ihr Gesicht. Kinder zeigten mit den Fingern und starrten mich an. Die Lumpen an meinem Körper konnten die Wunden nicht verstecken. Noch konnte das Tuch über meinem Gesicht die Wut in meinen Augen verbergen. Ich versuchte, sie nicht einmal zu verbergen. Wie viele Nächte erhob ich meine verstümmelte Faust gegen den Himmel? Was habe ich getan, um dieses zu verdienen? Aber es kam nie eine Antwort. Einige dachten, ich hätte gesündigt. Einige dachten, meine Eltern hätten gesündigt. Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass ich all dessen müde geworden bin. Schlafen in der Leprakolonie, den Gestank riechen. Ich war der elenden Glocke leid, die ich um meinen Hals tragen musste, um die Menschen vor meiner Gegenwart zu warnen. Als ob ich sie wirklich gebraucht hätte. Ein Blick und die Rufe ertönten, unrein, unrein. Vor einigen Wochen wagte ich es, die Straßen an meinem Dorf entlang zu gehen. Ich hatte nicht vor, hineinzugehen. Der Himmel weiß, ich wollte nur einmal wieder meine Felder betrachten, wieder mein Haus erblicken und per Zufall das Gesicht meiner Frau sehen. Ich sah sie nicht. Aber ich sah einige spielende Kinder auf der Wiese. Ich versteckte mich hinter einem Baum und sah ihnen beim Herumtollen und Rennen zu. Ihre Gesichter waren so fröhlich und ihr Lachen so ansteckend, dass ich für einen kleinen Moment, kein Leprakranker mehr war. Ich war wieder ein Bauer, ich war ein Vater, ich war ein Mann. Erfüllt von ihrer Fröhlichkeit machte ich einen Schritt hinter dem Baum hervor, richtete meinen Rücken auf, atmete tief durch und da entdeckten sie mich. Bevor ich mich zurückziehen konnte, sahen mich die Kinder und sie schrien. Sie liefen auseinander, versteckten sich. Eines zögerte, schaute in meine Richtung. Ich weiß es nicht und kann es dir nicht sicher sagen, aber ich glaube wirklich, es war meine Tochter. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, sie suchte ihren Vater. Dieser Blick war es, der mich dazu brachte, den Schritt zu tun, den ich heute getan habe. Natürlich war es tollkühn, natürlich war es riskant. Aber ich hatte nichts zu verlieren. Er nennt sich selbst der Sohn Gottes. Entweder hört er meine Klage an und verjagt mich, oder er akzeptiert meine Bitte und heilt mich. Das waren meine Gedanken. Ich kam zu ihm als zwiegespaltener Mensch, nicht von Glauben getrieben, sondern von verzweifeltem Zorn. Gott hatte Unglück über meinen Körper kommen lassen und entweder er würde es wieder in Ordnung bringen oder es beenden. Aber dann sah ich ihn, und als ich ihn erblickte, wurde ich verändert. Ihr müsst daran denken, ich bin Bauer, nicht Dichter, und so finde ich keine Worte, um das zu beschreiben, was ich sah. Alles, was ich sagen kann, ist, dass die Morgenstunden in Judäa manchmal so erfrischend und die Sonnenaufgänge so herrlich sind, dass ihr Anblick einem die Hitze des bevorstehenden Tages und die Schmerzen der vergangenen Zeit vergessen lassen. Als ich sein Gesicht sah, sah ich solch einen Morgen in Judäa. Noch bevor er sprach, wusste ich, dass er sich um mich sorgte. Irgendwie wusste ich, dass er diese Krankheit genauso hasste, ja sogar noch mehr hasste als ich. Aus meiner Wut wurde Vertrauen und aus meinem Zorn wurde Hoffnung. Hinter einem Felsen stehend sah ich ihn von einem Berg herabkommen. Eine Menge Menschen folgten ihm. Ich wartete, bis er nur noch wenige Schritte von mir entfernt war. Da trat ich hervor. Meister! Er hielt inne und schaute in meine Richtung, wie Dutzend andere auch. Eine Welle von Angst schwappte durch die Menge. Hände bedeckten die Gesichter. Kinder versteckten sich hinter ihren Eltern. Unrein, schrie irgendjemand. Und wieder machte ich ihnen keinen Vorwurf. Aber ich hörte sie kaum. Ich nahm sie kaum wahr. Ihre Panik hatte ich schon tausendmal gesehen. Sein Erbarmen jedoch hatten meine Augen noch nie erblickt. Jeder Mann machte einen Schritt zurück, außer ihm. Er trat auf mich zu. Vor 5 Jahren war meine Frau auf mich zugetreten. Sie war die Letzte, die dies getan hatte. Und jetzt tat er es. Ich bewegte mich nicht. Ich sagte nur, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Hätte er mich mit einem Wort geheilt, wäre ich für immer dankbar gewesen. Hätte er mich gesund gemacht durch ein Gebet, wäre ich hoch erfreut gewesen. Aber er war nicht damit zufrieden, zu mir zu sprechen. Er kam mir nahe. Er berührte mich. Vor 5 Jahren hatte mich meine Frau berührt. Niemand hat mich seither berührt, bis heute. Ich will, seine Worte waren so sanft wie seine Berührung, sei geheilt. Kraft durchströmte meinen Körper wie wassertrockenes Land. In einem Augenblick, in einem Moment spürte ich Wärme, wo zuvor Taubheit war. Ich spürte Stärke, wo zuvor Bewegungslosigkeit war. Mein Rücken streckte sich und mein Kopf erhob sich. Wo meine Augen auf der Höhe seines Gürtels waren, stand ich jetzt in Augenhöhe mit seinem Gesicht, einem lächelnden Gesicht. Er legte seine Hände auf meine Wangen und zog mich so nahe zu sich, dass ich die Wärme seines Atems spüren konnte und seine feuchten Augen sehen. Sag niemandem davon, aber gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere eine Gabe für deine Heilung, so wie Mose es befohlen hat. Das wird den Menschen zeigen, was ich getan habe. Und da werde ich jetzt hingehen. Ich werde mich dem Priester zeigen und ihn umarmen. Ich werde mich meiner Frau zeigen und ich werde sie umarmen. Ich werde meine Tochter hochheben und sie in den Arm nehmen. Und ich werde nie den vergessen, der es gewagt hat, mich zu berühren. Er hätte mich durch ein Wort heilen können. Aber er wollte mehr tun als mich heilen. Er wollte mich ehren, mich wertschätzen, mich als würdig erklären. Stellt euch das vor. Unwürdig der Berührung eines Menschen und doch würdig der Berührung Gottes.
Ich finde das so stark, auch der letzte Satz, unwürdig der Berührung von einem Menschen und doch würdig von der Berührung Gottes. Und es zeigt so schön auf, was man in 4 Sätzen so schnell überlesen könnte, was für eine Liebe und was für eine Barmherzigkeit Jesus hat für die Menschen. Und es zeigt auch auf, wie es ganze Denksystem sprengt, religiöse System gesprengt hat. Also die geistlichen Führer der damaligen Zeit, die sind weit weg gewesen, oder? Und Jesus geht zu ihm. Das zeigt es so gut auf. Es zeigt sein grosses Herz. Und ich habe mich einfach so gefragt, als ich das auch noch mal so ein bisschen über das reflektiert habe, hätten so Menschen heutzutage in der Kirche einen Platz? Und von uns ist das ein Wunsch, dass wir da noch kommen, dass wir so ein Herz dürfen haben, so einen Respekt dürfen haben von jedem Menschen. Und auf die andere Seite wissen wir auch, man kann das nicht nur machen. Man kann sich klar, man kann sich anstrengen, das ist wichtig. Aber ich denke, ich werde jetzt nicht noch 5 Punkte auflisten, was man jetzt alles muss, moralisch. Sondern am Schluss geht es ja darum, dass wir unser Herz anstecken lassen von dieser Liebe von Jesus. Dass wir Gott bitten. Man gibt mir ein weiches Herz. Gibt mir vielleicht eine Geduld mit gewissen Menschen. Gibt mir Vergebung. So wie du mir vergeben hast, dass ich anderen vergeben kann. Und ich würde es schön finden, wenn wir unsere Augen schliessen könnten, zu Gott kommen, zu Jesus kommen. Er ist da am heutigen Morgen mit genau dieser Liebe auch für dein Leben und möchte dein Herz berühren. Jesus, ich danke dir so vielmal, dass du dich einfach in deinem Wort immer wieder vorstellst, wie du bist und oft so anders bist, als wir Menschen denken, oder? Als wir Menschen ticken. Und Herr, wir träumen von einer Kirche, die sich anstecken lässt von dieser Liebe von dir. Im Wissen, dass es herausfordernd ist und dass, ja, dass man manchmal sich selber der Nächste ist. Aber Herr, gib uns ein Herz für andere Menschen, gib uns ein Herz, das jeder respektiert auch. In dieser Berufung, die du gegeben hast. Das kommt so stark raus in diesen Anfangsvers. Du hast jeden Menschen als Original geschaffen. Und du möchtest keine christliche Zweiklassengesellschaft mit den Geistlichen und ein bisschen den weniger Geistlichen. Und dass man die mehr respektiert, die dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr betet. Von dem sagst du überhaupt nichts, sondern du sagst, ich habe jeden Menschen wunderbar und wertvoll geschaffen. Ich liebe jeden Menschen. Ich habe mit jedem Menschen einen Plan. Wer bist du, der Mensch, dass du über Menschen urteilst, Menschen in den Dreck ziehst? Und Herr, gib uns wirklich ein Herz für dich, für andere Menschen. Und hilf uns auch als Kirche, uns da nicht zu entwickeln. Aber es geht letztendlich nur, wenn Menschen da sind, die sich brauchen und anstecken von deiner Liebe her. Vergib uns auch dort, wo wir bitter geworden sind, hart geworden sind, Menschen gegenüber. Jesus, wir laden dich ein in unsere Herzen. Wir laden dich ein, dass du unsere Herzen erquickst, erfrischst an dem heutigen Morgen. Auch mit Hoffnung und mit Glauben für andere Menschen. Aber Herr, ich möchte beten, wenn Menschen da sind, die zweifeln. Vielleicht zweifeln an ihrem Glauben. Zweifeln an dir, zweifeln an Situationen im Leben. Herr, du haltest das aus, auch unsere Zweifel und unseren Schmerz und unsere Fragen. Wir dürfen mit diesen Sachen auch zu dir kommen. Wir können dir das auch an den Kopf rühren, Herr Jesus. So wie es in den Psalmen oft der Fall ist, Herr. Das überfordert dich nicht. Aber wir dürfen wissen, bei dir ist ein Platz von der Ruhe, ein Platz vom Frieden, wenn auch nicht alle Antworten für uns klar sind oder Fragen geklärt sind. Stärkt unser Vertrauen in dich. Ich danke dir, Jesus, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott, Herr. Halleluja.